ARD.
Wir fahren mit einem Team direkt den Tatort an. Das Wohnobjekt, wo der Einbruch gemeldet wurde. Wir haben ja selber nicht gedacht, dass die Nummer funktioniert. Das ist ein Einbrecher. Wir wissen, der muss in der Nähe sein. Der versucht noch, seinen Komplizen hier, seinen Kompagnon übers Walkie-Talkie zu kriegen. So ein Gerät geht nur 5, maximal 10 Kilometer. Also der ist noch irgendwo hier.
Ein Sonntagabend in Bitburg. Eine Familie beobachtet über ihr Handy, wie Einbrecher in ihr Haus reinkommen. Die Frage ist, wer ist schlauer? Wer ist schneller? Und wer hat vielleicht auch ein bisschen mehr Glück? Die Polizei oder die Einbrecher?
Streifenfragen. Was dir Polizisten sonst nicht erzählen. Ein Podcast von SWR 3, produziert von Bose Park Productions.
Ich bin Jost Schmidt und ich habe eine gute Nachricht für euch. Das ist der Anfang einer neuen Polizei-Podcast-Serie. Wir sprechen nicht über, sondern mit den Menschen, die auf der Straße, in Polizeiwachen, im Hubschrauber, auf dem Wasser, bei Konzerten dafür sorgen, dass wir sicher leben können. Die Bundesrepublik Deutschland ohne die Polizeibehörden, das ist unvorstellbar. Und wir haben auch ein Versprechen hier für euch. Wir werden nach diesem Podcast alle schlauer sein. Vielleicht sogar anders auf die Leute in Uniform schauen, die wir jeden Tag sehen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich mich mit der Polizei beschäftige. Ihr kennt mich vielleicht von der Millionendiebin oder von 5 Minuten vor dem Tod. Zwei SWR-Podcast-Serien, die im Kern viele Berührungspunkte mit der Justiz und vor allem auch mit der Polizei haben. Mich interessiert, was sind das für Menschen, die bei der Polizei arbeiten? Wie funktioniert diese Arbeit und was sind ihre Geschichten? Wir fangen an mit einem Knaller. Das ist was, das habe ich so in der Art noch nie gehört. Es wird ja jeden Tag in Deutschland eingebrochen. Die Polizei macht da auch viel Präventionsarbeit, dass das weniger wird. Aber trotzdem, es gibt Einbrüche. Und diese Geschichte, das ist der vielleicht kreativste Weg, um einen Einbrecher zu bekommen. In den Hauptrollen ein Funkgerät, ein polnisch sprechender Kollege im Pyjama, falsche Identitäten und ein Taxi voller Polizisten. Diese Geschichte, die geht so los. Tino ist Polizeihauptkommissar und stellvertretender Dienststellenleiter in Bitburg in Rheinland-Pfalz. Er ist mit seinem jungen Kollegen auf Streife im Auto. Und dann gibt's eine neue Meldung.
Die Info, die uns erreicht hat, war halt, es ist ein aktueller Wohnungseinbruch in der Stadt in Bitburg und die Leute sitzen im Wohnzimmer, haben auf ihrem Handy da ein Smart Home Gadget und sehen, wie ein Täter aktuell in ihre Garage einbricht.
Das klingt jetzt erstmal ungewöhnlich. Wir wissen ja aus der Forschung, dass die meisten Einbrüche dann passieren, wenn wir nicht zu Hause sind. Ist es so, dass deine Erfahrungen das bestätigen?
Genau, das ist der Regelfall, dass die Leute nach Hause kommen, weil die Täter, die Leute, die sowas machen, die nutzen die Abwesenheit der Wohnungsbesitzer, der Leute, die da wohnen, aus. Hin und wieder kommt es vor, dass so ein Anruf kommt, aber eher die Ausnahme. Deshalb sind wir bei sowas natürlich besonders alarmiert und wollen direkt dahin, ja, wollen, wenn möglich, natürlich so einen Täter fangen.
Also, Tino und der Kollege sind auf dem Weg zum Einbruch. Wir als Nicht-Polizisten denken uns da mal rein in diese Situation. Wir wurden trainiert. Wir kennen uns in der Gegend ungefähr aus, weil das ja unser Revier ist. Aber wir wissen nicht, wen treffen wir da jetzt? Treffen wir gar niemanden? Sind wir vielleicht zu spät? Oder wird es sogar gefährlich? Wie lange hat das gedauert zwischen Funkspruch, es geht los und ihr seid dann vor Ort?
Wir waren ungefähr 10-12 Minuten außerhalb. Ja, gute 10 Minuten waren wir dann im Bereich.
Kannst du diese Gegend mal für uns beschreiben? Also wo in Bitburg ist das passiert? Wie sieht's da aus? Was ist das so für eine Wohngegend?
Eine sehr schöne Wohngegend. Ungefähr so 50-60 Jahre alt. Große Grundstücke mit viel Grün, vielen Bäumen. Schmale Anwohnerstraßen, das ist so ein bisschen vom Stadtzentrum weg, aber einer der ersten Viertel, die, sag ich mal, nach dem Krieg da nochmal neu aufgebaut wurden. Also eine sehr gute Wohngegend.
Wie ist denn das für so einen neuen jungen Kollegen, wenn der jetzt bei einem Einsatz dabei ist, der ja wie der hier erstmal ziemlich aufregend klingt?
Gut, wir haben natürlich viele Einsätze. Das ist ja nicht, dass pro Nacht jetzt mal ein Einsatz kommt und der dann vor Schreck vom Beifahrersitz fällt. Nein, das sind schon Einsätze, die immer kommen. Das ist natürlich was Besonderes, wenn da gemeldet wird, der Täter ist noch im Objekt, so wie wir es nennen.
Dann vor Ort bei diesem Haus, wie teilt ihr euch da auf?
Wir fahren mit einem Team direkt den Tatort an, das Wohnobjekt, wo der Einbruch gemeldet wurde. Andere Teams fahren an andere Örtlichkeiten und der junge Kollege und ich, ich habe das für uns entschieden, dass wir etwas versetzt anfahren und den näheren Tatortbereich unter die Lupe nehmen und haben da unser Fahrzeug roundabout 300 bis 500 Meter von dem angegangenen Objekt, unser Auto, abgestellt.
Ihr habt dann tatsächlich einen Täter gesehen, einen mutmaßlichen Täter. Wie sah der aus?
Ja, wir haben dann tatsächlich auf so einem kleinen Verbindungsweg eine Person gesehen, einen Mann mittleren Alters. Ja, und alle Klischees waren erfüllt, dunkel gekleidet, hat noch eine Mütze angehabt, die auch weit ins Gesicht reingezogen waren. Und da waren wir uns relativ sicher, dass das unser Mann ist, also in Anführungszeichen natürlich.
Polizei plus Einbrecher ist gleich Flucht. Wäre ja jetzt vielleicht mal so die leichteste Rechnung. Habt ihr gerufen, halt Polizei oder wie?
Angesprochen, der hatte auch kein großes Interesse, mit uns Bekanntschaft zu machen und hat versucht, sich der Kontrolle dann zu entziehen, ist ein paar Meter weggelaufen. Wir waren aber waren gut dran und konnten ihn relativ schnell einnehmen und auch festhalten.
Und dann?
Ja, haben wir uns mal natürlich da mit dem Mann befasst. Wer ist er? Wo kommt er her? Der Mensch sprach aber kein Deutsch, hat uns nicht verstanden. Wir haben die Person dann logischerweise durchsucht und einen Funkspruch abgesetzt. Wir haben hier jemanden festgenommen, der ist für uns verdächtig. Den halten wir jetzt fest, den durchsuchen wir. Haben dann Handschuhe gefunden, klassisches Einbruchwerkzeug, also was zum Aufhebeln. Dann noch ein Handfunkgerät, also ein Walkie-Talkie haben wir noch gefunden. Ja, war für uns klar, der hier, den wir jetzt hier haben, der Kerl, der kommt hier in die engere Auswahl. Das könnte hier derjenige sein, der hier eingebrochen ist.
So, und dann könnte diese Geschichte erstmal vorbei sein. Aber sie ist noch nicht vorbei. Ihr merkt dann, warte mal, hier könnte es ja noch einen zweiten Kandidaten möglicherweise geben.
Genau. Wir haben natürlich dann mit den Kollegen Kontakt aufgenommen, die den Tatort aufgenommen haben, wie wir das sagen, also die vor Ort waren und auch mit der Familie gesprochen haben und auch die diese Aufnahmen der Überwachungsanlage sichten konnten und haben dann ein Bild von demjenigen, den wir jetzt ja haben, übermittelt. Ist das der Mann? Nee, das ist er nicht, hier war ein anderer drin. Das war für uns also klar, wir haben hier jemanden, der irgendwie höchstwahrscheinlich mit der ganzen Sache in Verbindung steht, aber derjenige, der eingebrochen ist, der in dieser Garage war, der auf dem auf der Überwachungskamera drauf war, der sah anders aus. Der hat andere Klamotten an, anderen Körperbau, ist er nett.
Ein festgenommener Einbrecher, ein Funkgerät. Tino und seine Kollegen wissen, das war noch nicht alles. Da draußen läuft noch mindestens ein zweiter Täter herum. Und jetzt kommt der Clou, das Funkgerät, dieses Walkie-Talkie vom ersten Verdächtigen. Das Gerät, das nehmt ihr ihm vermutlich ab und ihn dann mit zur Wache.
Ja, den Mann, den wir in unsere Obhut genommen haben, den haben wir in eine Gewahrsamszelle verbracht, zu uns auf die Dienststelle und haben uns dann dieses Walkie-Talkie mal genauer angesehen. Was haben wir denn hier für eine Maschine? Das war, glaube ich, ein 1-Watt-Gerät. Dann haben wir da uns mal ein bisschen schlau gemacht, recherchiert. Wie weit kann ich denn damit funken? Wie weit hat dieses Gerät Empfang?
Und der Verdacht ist, der muss da irgendwo noch mit einer zweiten Person in Kontakt stehen.
Genau, dieses so ein Walkie-Talkie hat eine sogenannte Ruftaste, einen Rufton. Da hat man immer wieder gehört, dass jemand diese Ruftaste drückt, um auf dieser Frequenz Kontakt zu bekommen. Und man hat auch eine Sprache, die wir nicht verstanden haben. Wir haben angenommen, Russisch oder Polnisch.
Also spätestens jetzt wird das doch auch für so einen erfahrenen Polizisten wie dich richtig spannend. Dieses dringende Bedürfnis. Sag mal, der muss doch hier irgendwo zu finden sein.
Ja klar, dafür sind wir Polizisten geworden. Den wollen wir haben. Das ist ein Einbrecher. Wir wissen, der muss in der Nähe sein. Der versucht noch seinen Komplizen hier, seinen Kompagnon übers Walkie-Talkie zu kriegen. So ein Gerät geht nur 5, maximal 10 Kilometer. Also der ist noch irgendwo hier und wartet auf seinen Kumpel, auf seinen Komplizen, den wir jetzt gerade festgenommen haben. Also wollen wir den anderen auch haben.
Manchmal holen wir uns hier im Podcast Experten dazu, die ergänzen das, was die Polizistinnen und Polizisten uns so erzählen und liefern ganz oft auch noch mehr Hintergrundinfos dazu. So wie jetzt.
Mein Name ist Günther Epple. Ich bin 59 Jahre alt und Polizeibeamter an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster in Nordrhein-Westfalen.
Günther Epple ist nicht nur das, er ist auch Experte für polizeiliches Einsatzmanagement. Das könnte jetzt alles und nichts bedeuten. Übersetzt heißt das, er kennt sich mit dem Thema Einbruch aus.
Im Bereich organisierter Kriminalität ist es Standard, dass die arbeitsteilig vorgehen. Also zu zweit als Einbrecher, es gibt auch größere Gruppen, also es gibt noch weit größeres arbeitsteiliges Vorgehen. Also da gibt es dann den, der aufmacht, ich sag mal, der die Türen öffnen kann oder die Fenster öffnen kann, der reingeht, der vielleicht einen Fluchtwagen fährt, haben wir jetzt in dem Fall nicht. Aber also arbeitsteiliges Vorgehen ist im OK-Bereich durchaus üblich.
OK-Bereich? Organisierte Kriminalität, da sind wir dann nicht mehr bei dem Gelegenheitseinbrecher oder beim Drogenjunkie. Und dass die Einbrecher Funkgeräte verwendet haben, das ist gar keine aus ihrer Sicht so dumme Idee. Da steckt nämlich noch mehr dahinter.
Funkgeräte sind für uns schwieriger. Also das haben wir jetzt nicht standardmäßig, dass wir Funkgeräte abhören. Ne? Man kann die Frequenzen schon auch, wenn man es weiß, abhören. Aber es ist eher ungewöhnlich. Ich sage mal, die Ortung und das Abhören von Telefonen ist für uns eher die Regel und auch eher verwandt, aber das wissen die auch und deswegen ist Funkgerät schon auch ein Tatmittel, das die nutzen.
Es gibt da noch einen Mann, noch einen Experten, der in der Vergangenheit sogar schon zu Einbrüchen geforscht hat und da viel Wissen hat. Das ist Dominik Gerstner.
Ich bin Soziologe. Und beruflich habe ich lange Zeit in der Forschung gearbeitet. Und zwar am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg. Und ja, habe mich dort bei unterschiedlichen Forschungsprojekten auch mit dem Thema Wohnungseinbruch beschäftigt.
Mittlerweile ist Dominik Gerstner an der Polizeihochschule in Baden-Württemberg als Professor für Kriminologie. Und seine Forschungsarbeit am Max-Planck-Institut, die ist, naja, sagen wir, einigermaßen ungewöhnlich.
Da versetzen wir ja, Verurteilte, Einbrecher, Wohnungseinbrecher in Gefängnissen mittels VR in unterschiedliche Szenarien hinein. Also die müssen dann zum Beispiel eine Nachbarschaft nach günstigen Tatgelegenheiten auskundschaften oder sie müssen auch innerhalb eines Objekts agieren. Ja, da müssen sie dann zum Beispiel die Wohnung durchsuchen und bestimmte Dinge stehlen. Und mit der Technik ja, können wir dann Einbrecher quasi direkt bei ihrer Arbeit beobachten.
Mit sehr spannenden Erkenntnissen, unter anderem, dass, wir nennen sie mal die Profi-Einbrecher, ganz unterschiedlich auf ein und dieselben Szenarien reagieren.
Da hat sich zum Beispiel gezeigt, wenn sich Menschen irgendwie in einem Innenhof angeregt unterhalten und man den Eindruck hat, es findet dort eine kleine Feier statt. Manche sehen das als abschreckend an, ja, weil da eben Dritte anwesend sind. Andere sagen aber, ah ja klar, hier ist was los, da sind viele Geräusche, da kann ich mich mit gut einblenden. Falle ich vielleicht gar nicht so auf, die Chance kann ich nutzen. Ne? Oder auch das Weinen von einem Baby. Ja, manche haben letztendlich dann sich dahingehend geäußert, dass die Mutter sowieso in einer Alarmsituation ist, ja, und aufmerksam ist. Andere haben gesagt, ja, wenn das Baby schreit, dann sind die Menschen voll auf das Baby fokussiert und sie interessieren sich nicht dafür, was letztendlich auf der Straße passiert. Das sind eben ganz wichtige Erkenntnisse. Es gibt nicht den einen Einbrecher, die eine Methode, um, jetzt sagen wir mal, Wohnungseinbrecher abzuschrecken.
Und es ist so, ein Kinderzimmer in einem Haus, in einer Wohnung, das scheint ein Spezialfall zu sein bei Einbrechern. Können wir uns merken.
Da kommen dann oft so Kommentare wie, oh, hier ist das Kinderzimmer, da gehe ich nicht rein. Ja, es geht hier so um eine Art Ehrenkodex, den die Personen, die eben in Wohnungen einbrechen, auch haben. Ob dann wirklich alle so handeln und das Kinderzimmer außen vor lassen, sei mal dahingestellt.
Zurück in die Eifel, in den Landkreis Bitburg-Prüm. Das ist ganz im Westen von Rheinland-Pfalz, an der Grenze zu Belgien und Luxemburg. Wir erinnern uns, Tino und seine Kollegen, die sind im Einbrucheinsatz. Eine Familie beobachtet einen Einbrecher über ihr Smart-Home-System auf dem Handy. Die Polizei kommt und Tino und seine Kollegen schaffen es, einen mutmaßlichen Täter festzunehmen. Der andere, der läuft da draußen noch rum, den haben sie nicht bekommen, aber sie haben das Walkie-Talkie, das heißt den Kontakt zu ihm. Auf der Wache überlegen sie sich jetzt, wie geht's weiter? Was können wir als nächstes machen? Wir wollen an diesen Typen ran.
Dann hatte ich ab den, weil uns die Ideen ausgegangen sind, einen Chef kontaktiert. Der hat schon gemeldet, ich komme vorbei. Ist er zu uns auf die Dienststelle gekommen, der hat nah dran gewohnt, waren 5 Minuten da, erzählt, was haben wir hier? Ja, und dann, ich habe eine Idee. Okay, Taste vor. Ich kenne jemanden, der Polnisch spricht, den rufen wir jetzt sofort an. Dann hat er seinen Amtskollegen von der Nachbardienststelle angerufen, der spricht muttersprachlich Polnisch. Den haben wir gerade auf dem Sofa abends erwischt, war gerade in der Kinderbetreuung und ja, dann wurde der da in Anführungszeichen verpflichtet als polnischer Sprachmittler für eine Kontaktaufnahme.
Die entwickeln da einen Plan, der doch schon riskant ist. Der polnisch sprechende Kollege, der soll sich als der schon festgenommene Einbrecher ausgeben und so versuchen, den zweiten Einbrecher in eine Falle zu locken.
Wir standen im Hof der Dienststelle in der Runde. Ein Kollege hat das Walkie-Talkie und das Mobiltelefon in der Hand. An dem, der anderen Leitung, am anderen Ende, ist der Kollege, der Polnisch spricht. Und dann hat er gesagt, ich leg mal los hier. Und immer in dem Moment, wenn er angefangen hat, Polnisch zu sprechen, hat er vorher gesagt, okay, jetzt geht's los, du drück nochmal die Taste, ich sag dem jetzt mal was. Das war ganz schön auch gut dran erinnern, das war herrlich, als der den ersten Funkspruch, also das erste Mal, als das Handfunkgerät aktiviert wurde, hat der da in Polnisch losgelegt. Ich spreche kein Polnisch, ich verstehe aber ein internationales Schimpfwort, was mit K anfängt und mit Over aufhört. Das wurde in den ersten, 10 Sekunden mindestens 5-mal. Also der hat den erstmal richtig rund gemacht.
Also so, dass der andere vielleicht jetzt erstmal eingeschüchtert ist. Also so klingt das jetzt.
Das war der Plan. Und wenn die Sprechtaste am Funkgerät nicht gedrückt wurde, hat der uns ja immer gesagt, der Kollege der Nachbardienststelle, was er gesagt hat. Ich habe den jetzt erstmal richtig rund gemacht. Ich musste vor den Bullen flüchten. Und du hast mich hier schön hängen lassen. Ich bin gefallen und habe mir wehgetan. Ich muss jetzt ins Krankenhaus gehen. Das hat der andere gebissen. Das hat er geschluckt. Was uns verwundert hat, das war aber auch der schlechten Sprachqualität dieses Handfunkgerätes zu schulden, weil der einfach nicht, sonst hätte es nicht funktioniert vermutlich, einfach nicht verstehen konnte, dass er da nicht mit seinem Komplizen spricht, sondern jemand anderes, der auch perfekt Polnisch spricht, den aber mal ordentlich zur Sau macht, Entschuldigung für den Ausdruck, und den sagt, hier Freund, du hast mich hier hängen gelassen und die Bullen sind an mir dran.
Also da hat dann vielleicht so ein bisschen diese schlechte Verbindung, die schlechte Akustik hat den Unterschied gemacht.
Wir haben ja selber nicht gedacht, dass die Nummer funktioniert. Waren überrascht, weil der aber dann immer wieder zurückgesprochen hat, aber auch der Kollege, der da in Polnisch da losgepoltert hat, der hat auch einen sehr überzeugenden Auftritt gemacht.
Also die Dinge, die entwickeln sich so ein bisschen wie in so einem Drehbuch. Der flüchtige Komplize hat angebissen. Der muss da irgendwo noch im Umkreis von 5 oder 10 Kilometern sein. Weiter würde dieses Walkie-Talkie nicht reichen. Aber wie kommt ihr dann an den dran?
Ich stand ja in dieser Runde zusammen da und jeder hat eine Idee da eingeworfen. Und der Kollege von der Nachbardienststelle hat logischerweise mitgehört. Und ja, wir müssen wissen, wo ist er denn? Und dann hat der Kollege dann auf Polnisch dann wieder ins Handfunkgerät, ins Walkie-Talkie reingesprochen und gesagt, ich muss ins Krankenhaus, ich bin verletzt, es geht nicht mehr weiter. Und dann kam von der anderen Seite, nein, 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 du kannst auf keinen Fall ins Krankenhaus gehen, such dir bitte ein Taxi. Du kannst nicht ins Krankenhaus gehen, komm, setz dich in ein Taxi und komm hierhin zu mir.
Also nicht ins Krankenhaus, weil dann natürlich alles auffliegen würde.
Ja, auf jeden Fall war dann über diesen Versuch, ein Taxi zu nehmen, ist die Idee dann weiterverfolgt worden. Dann hat der polnisch sprechende Kollege sagt, ja, wo soll ich denn hin mit dem Taxi? Wo soll ich hin? Der Taxifahrer, ich habe jetzt eins gefunden, was soll ich dem denn sagen? Und dann kam von der anderen Seite, Hotel Eifel. Wir haben es alle angesehen, Hotel Eifel. Es gibt logischerweise im Ort wie Bitburg in der Eifel mehrere Hotels, die den Namen Eifel in ihrem Namen tragen. Ja, und dann hat der Kollege, welches Hotel Eifel? Und dann kam die Hotel Eifel. Da wussten wir, da muss der Hammer niedergehen, Hotel Eifel, da ist unser Mann.
Also bis hierhin hat dieses ja sehr spontane Drehbuch für dieses, ich nenne es mal Schauspiel, wunderbar funktioniert. Der kauft die Geschichte ab. Aber was ist jetzt?
Die Frage haben wir uns auch gestellt. Also, wir brauchen ein Taxi. Wir brauchen ein Taxi, rufen dann, kennen ja auch unsere örtlichen Taxianbieter, rufen an, kann mal jemand hier bei uns auf der Dienststelle vorbeikommen. Da kam da auch ein Taxifahrer, dem haben wir den Sachverhalt so grob skizziert, dargestellt, ob wir sein Taxi denn mal vielleicht leihen könnten. Also, nee, ein Taxi kriegt er nicht, ich fahre euch aber dahin. Haben wir kurz Bedenken geäußert, sagt er, nein, ihr müsst natürlich mitfahren, ihr seid ja auch dabei, wir haben ihm unsere Idee vorgestellt, ich fahre das Taxi selbst, ihr könnt hier mitfahren.
Aber warum eigentlich dieses Taxi? Warum nicht direkt mit dem Streifenwagen vors Hotel fahren?
Ja, die Geschichte war ja die, dass der Verletzte, den von uns festgenommene, dass der sich ein Taxi holt und zum Hotel fährt. Weil in so einem Hotel dann jemand, das war dieses Hotel, was ich eben genannt habe, das hat ein paar Zimmer und den hätten wir nicht direkt da gefunden. Und wenn wir da im Streifenwagen vorgefahren wären, dann wären wir direkt verbrannt gewesen. Das wäre eine schlechte Idee gewesen.
Also der Taxifahrer und das Taxi, ein richtig authentisches Stehen bei euch vor der Wache und der Taxifahrer will mit dabei sein. Habt ihr dann gesagt, okay, machen wir so und dann musstet ihr irgendwie mit diesem Taxi mitfahren? Was war da der Plan?
Ja, dann ist der Chef. Also mein Dienststellenleiter, der hat sich dann tatsächlich noch die Mütze und die Jacke des von uns Festgenommenen geschnappt, hat sich die angezogen. Und dass er es natürlich nicht alleine macht, habe ich mich dann hinten ins Taxi reingelegt, war dann das Backup für ihn. Und unser Plan war natürlich mit dem Vorfahren des Taxis und einer Kontaktaufnahme, dass wir dann irgendwo auf den flüchtenden Einbrecher, dass wir den irgendwo kriegen dann. Natürlich haben wir dann auch das Hotel mit den anderen Teams umstellt. Das haben wir ja nicht zu zweit gemacht. Das heißt, wir haben alle Kräfte herangeführt, wie wir es nennen. Ja, haben uns in Position gebracht. Ja, uns immer kurz besprochen und dann ging's los.
Ihr seid dann in eurem, sagen wir mal, trojanischen Pferd, diesem Taxi unterwegs zu diesem besagten Hotel. Wo genau bist du da in diesem Auto?
Im Fußraum vom Rücksitz. Da habe ich mich war gemütlich eng, aber da reingelegt. Ich hatte ja auch noch Schutzweste und meine ganzen Einsatzmittel am Gürtel. Habe mich aber so versteckt, dass, wir haben ja angenommen, der beobachtet irgendwo aus dem Hotel dieses Taxi, was da anrollt, dass man mich von außen nicht sieht.
Ihr kommt dann am Hotel an, aber ich schätze mal, dieser Täter, der steht da nicht einfach so vorm Hotel, oder?
Nein, da stand niemand vorm Hotel. Also haben wir dann nochmal den Kollegen, der Polnisch spricht, du musst den irgendwie veranlassen, jetzt hier runterzukommen. Wir stehen jetzt hier unten. Und dann hat er den am Polnisch ordentlich parat gemacht und hat dann nochmal gesagt, so pass auf, ich bin jetzt hier vom Hotel, der Taxifahrer will jetzt sofort 20 Euro von mir, sonst ruft er die Polizei an. Ja, warte, ich komme runter mit dem Geld. Okay, dann waren wir natürlich höchst alarmiert, ich könnte auch on fire sagen, wussten, jetzt kommt gleich der Mann, den wir suchen, runter. Alle Kräfte waren dann in Position und tatsächlich war es dann unspektakulär. Der Mann kam runter, wir steigen aus, geben uns als Polizei zu erkennen und der hat sich, war total überrumpelt, überrascht. Der hat immer noch gedacht, dass da jetzt sein Kumpel aus dem Taxi steigt und er den Taxifahrer mit 20 Euro da abfertigt und er seinen Kumpel da, seinen Komplizen in Empfang nehmen kann. Hatte mit uns nicht gerechnet und war dann auch für uns widerstandslos, konnten wir den packen.
Dass dieser Taxifahrer da jetzt die Polizei rufen will, weil er kein Geld bekommt, war das spontan oder habt ihr euch das irgendwie vorher zurechtgelegt?
Die Nummer war spontan. Die hatte der Kollege von der Nachbardienststelle, wie gesagt, der war voll mit drin in der Geschichte und das ist dem so, in dem Moment eingefallen, dass wir eine Idee brauchten.
Wusstet ihr auch sofort, okay, das ist unser Mann?
Ja, da waren wir uns schon ziemlich sicher. Dass wenn wir darüber Kontakt haben, das gesamte Paket hat gepasst. Wir haben dann direkt auch gesehen, die Jacke, die Klamotten, die er hatte vom Körperbau, das ist der Mann, der vorher auf den Bildern von der Überwachungskamera war.
Beide mutmaßlichen Täter sind gefasst, allerdings mit einer, ungewöhnlichen Methode. Und da kann man sich schon mal fragen, ist das so erlaubt? Darf die Polizei mich reinlegen? Günther Epple von der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster unterscheidet in diesem Fall zwischen kriminalistischer List und unzulässiger Täuschung. Das Letzte wäre nicht erlaubt.
Was man vielleicht gerne mal im Krimi sieht, dass man eben sagt, man hat einen Spur oder einen Zeugen, den es gar nicht gibt. Ne? Das ist so eine klassische Täuschung, sieht man schon gerne mal im Fernsehen. Und das wäre ganz klar eine unzulässige Täuschung. Ne? Jetzt vorzugaukeln über Funkgerät, hier ist dein Kumpel. Da würde ich sagen, da kann ich schon noch von kriminalistischer List sprechen und nicht von Täuschung.
Und es ist natürlich auch so, dass immer der Kontext entscheidet.
Jetzt kommt es auch ein bisschen drauf an, bin ich im gefahrenabwehrenden Bereich oder nicht. Ich sage mal, im gefahrenabwehrenden Bereich, na, jetzt mich als Postbote auszugeben, um einen Geiselnehmer zu täuschen. Das ist auf jeden Fall eine Täuschung, aber eine zulässige Täuschung. Ne? Es kommt auch ein bisschen auf das Rechtsgut an. Ne? Geht es darum, ich sage mal, den Haarföhn, der aus dem Keller gestohlen wurde, wieder sicherzustellen? Oder geht es darum, Leben zu retten? Da darf man schon, glaube ich, guten Gewissens einen Unterschied machen. Und das sieht auch die Rechtsordnung so vor. Ne? Wenn es um Leib, Leben, um hochwertige Rechtsgüter geht, um hohe Schadensforderungen, dann habe ich eine andere Schwelle, wie wenn ich jetzt Bagatellkriminalität habe.
Also diese Schicht, die läuft ja für Timo und seine Kollegen bisher wirklich gut. Bilanz, 2 von 2 Verdächtigen sind festgenommen. Aber eine Sache fehlt. Die Beute. Finden die da irgendwas, was die beiden geklaut haben?
Im Hotel haben wir dann tatsächlich Beweismittel gefunden. Ja, Sachen, die vorangegangenen Einbrüchen zuzuordnen waren. Aber auch Mobiltelefone, die beiden zurückgelassen haben, die sie bewusst nicht mitgenommen haben, während sie Einbrüche gemacht haben. Also die Dinge, die man normalerweise denkt, die Täter mitnehmen, haben wir da vor Ort gefunden. Das heißt, die sind da vor Ort hingekommen, sind da abgestiegen in diesem netten Hotel und haben von dort dann 2 oder 3 Tage in Bitburg ihre Diebestour gemacht.
Also das klingt für mich jetzt erstmal nach irgendwie so einer ungewöhnlichen Nummer, oder? Dass man sagt, ich möchte hier irgendwo in ein Objekt einbrechen und dann hole ich mir aber erstmal ein Hotel, um hier zu wohnen.
Die Kriminellen versuchen natürlich auch immer gedanklich einen Schritt voraus zu sein und das ist ja ein eher atypisches Verhalten. Also wir haben auch immer, dafür haben wir ja auch diese Parkplätze alle abgesucht, denken ja auch, die Einbrecher kommen dahin, gehen ein Objekt an und wollen dann schnellstmöglich weg. Und mit diesem Vorgehen da erstmal am Vortag anzureisen, mal einen Tag nichts passieren zu lassen, dann die Gegend aufzuklären oder mit Leuten, die Gegend schon vorher aufgeklärt haben, wo sind denn für die gute Objekte, wo sie auch einbrechen können, die dann anzugehen und nach einer Tatbegehung dann in ein nettes Hotel vor Ort einfach zurückzugehen und entspannt dann vielleicht noch, noch ein Kaltgetränk nach Tatausführung zu genießen. Das ist ein Verhalten, das haben wir so nicht auf dem Schirm gehabt. Das war für uns natürlich auch überraschend.
Wer sind denn eigentlich diese 2 Männer?
Der erste, den wir bekommen haben, das war ein Gelegenheitskomplize. Der war nicht oft dabei. Dem konnte man auch durch die Ermittlungsführung nicht sonderlich viel nachweisen. Der zweite, den wir halt legendiert mit dem Walkie-Talkie da geködert haben, dem konnte man, wenn ich mich noch recht erinnere, ich glaube, mindestens 9 Taten bundesweit nachweisen. Und der wurde auch zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt dadurch.
2 Stunden, so lange hat diese ganze Operation gedauert, von dem Anruf der Familie bis zur Festnahme vom 2. Einbrecher im Hotel. Und was haben wir gelernt? Also es kann zwischen diesem ganzen Ernst manchmal auch witzig sein bei der Polizei. Das war die erste Podcast-Folge Streifenfragen. Nächstes Mal lernen wir eine junge Polizistin kennen, die gerade noch ganz neu in der Uniform auf der Straße im Dienst ist. Also die Bügelfalte in der Einsatzhose, die ist quasi eben erst eingedampft worden. Und dann gibt es da diesen einen Einsatz, der sie sehr fordert, der vieles für sie verändert. Sie muss einer Frau das Leben retten. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für all die unter euch, die sich für die Arbeit und für Ermittlungsmethoden der Polizei interessieren. Der Podcast ist von den Kollegen vom NDR, der heißt True Crime Hamburg, der Polizeipodcast. Da ist mit dabei Schauspieler und Ehrenkommissar Marek Erhardt und Hamburgs Polizeipräsident AD Ralf Martin Meyer. Die beiden sprechen alle 2 Wochen über einige der spannendsten Kriminalfälle, die Ralf Martin Meyer in seiner Karriere als Polizeipräsident miterlebt hat. Es geht um Lutz R., den Säuremörder aus Hamburg. Es geht um Einbruchsserien auf der Reeperbahn und die Zielfahndung nach einem der gefährlichsten Bankräuber Deutschlands. Ihr bekommt auch dort, so wie hier, exklusive Einblicke in die Polizeiarbeit. Ihr erfahrt, wie laufen so polizeiliche Ermittlungen ab, welche Methoden haben die da in Hamburg und was sind vielleicht auch Probleme und Herausforderungen für die Polizistinnen und Polizisten. True Crime Hamburg, der Polizeipodcast, findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir packen euch den Link dazu auch noch in die Shownotes. Streifenfragen ist ein Podcast von SWR 3. Produktion Bose Park Productions. Moderation, das bin ich, Jost Schmidt. Redaktion und Skript, Rieke Lüschen, Laila Mehlis, Julia Ilan und Christopher Jenert. Projektkoordination Miki Sitsch und Jo Bischofberger. Produktion Fabio Lautenschläger. Außerdem an dem Podcast beteiligt sind Zuholder, Chris Guse und Marc Bürkle.